willkommen zu unserem heutigen Podcast, in dem wir uns mit dem Thema digitale Nomaden und deren Auswirkungen auf die heutige Stadtentwicklung beschäftigen. Mein Name ist Paul und ich begrüße ganz herzlich meine heutigen Mitpodcaster, einmal Flo.
Hallo zusammen.
Und Lars.
Ja, moin. Hallo auch von mir. Dieser Podcast findet im Rahmen eines Seminars der Fakultät Raumplanung an der Technischen Universität in Dortmund statt. Und zu Beginn wollen wir euch erstmal einen groben Überblick geben, was denn genau heute auf euch zukommen wird. Und zwar haben wir den Podcast in zwei Themenblöcke eingeteilt. Zuerst wird unser Fokus auf den Menschen als digitale Nomade liegen und der damit verbundene Lebensstil. Und anschließend werden wir die Auswirkungen des digitalen Nomadentums auf die Stadtentwicklung genauer betrachten. Am Ende geben wir dann Handlungsempfehlungen für Städte im Umgang mit digitalen Nomaden. Und zu guter Letzt werden wir noch ein Fazit zu diesem Thema ziehen. Damit kommen wir direkt zu unserem ersten Themenblock. Um genau auf den Menschen als digitale Nomade und die damit verbundene Lebensweise eingehen zu können, muss zunächst einmal der Begriff des digitalen Nomadentums genauer definiert werden. Viel Spaß beim Zuhören.
Was ist eigentlich digitales Nomadentum? Der ursprüngliche Begriff Nomade bezeichnet die Kultur der Hirtenvölker, also eine nicht sesshafte Lebensweise. Das ständige Weiterziehen zum Erhalt oder zur Verbesserung der Lebensbedingungen war ein fester Bestandteil davon und eigentlich konnte man das auch in allen Teilen der Welt wiederfinden. Also in verschiedenen Regionen und Kulturen gab es halt zum Beispiel nomadische Jäger und Sammler und wie gesagt wandernde Viehhirten. Irgendwann entstand dann der Begriff des Nomadic Man durch die Errungenschaften in der Technik, welche ein mobiles Leben ermöglichen. Der Begriff bezieht sich also auf einen modernen Lebensstil von Menschen, die für ihr Leben moderne Techniken und Entwicklungen nutzen. 1997 wurde dann der Begriff digitale Nomaden von Makimoto und Manners geprägt, welche vorhergesagt haben, dass das Büro in die Hosentasche wandert. Sie entwickelten also die Vorstellung einer digitalen Gesellschaft in einer neuen digitalen Ära und haben den Begriff bis heute nachhaltig geprägt. Sie sahen die Selbstverständlichkeit, von jedem Ort auf der Welt auf Dokumente zuzugreifen und dadurch die Kommunikation barrierefrei zu betreiben, was bedeutet, dass man in seinem Laptop, Tablet etc. pp. Von fast jedem Ort auf der Welt arbeiten könnte. Und das ist ja auch bis heute die Grundlage für das Nutzen von innovativen Kommunikationstechnologien.
Ich finde es vor allem auch erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, dass der Begriff eigentlich von 1997 ist. Das ist ja schon relativ lange her, aber der Begriff ist ja trotzdem aktuell und super neumodisch. Also besonders in den letzten Jahren ja tatsächlich auch erst richtig relevant geworden.
Ja, das stimmt. Wenn man mal einen Blick auf die Google-Suchergebnisse wirft, sieht man, dass zum Beispiel im Jahr 2017 804.000 Suchergebnisse zu dem Thema digitale Nomaden oder Digital Nomad aufgetaucht sind. 2018, also nur ein Jahr später, waren es schon 36,6 Millionen Suchergebnisse. Und jetzt nochmal im Jahr 2024 sind es inzwischen 44 Millionen Suchergebnisse. Also da sieht man, dass das Thema in den letzten Jahren extrem an Relevanz bekommen hat. Und die Lebensform des Nomadismus hat sich, wie wir ja besprochen haben, bis heute extrem weiterentwickelt. Und ja, es entstand auch halt eine komplett neue Lebensform für diese modernen Nomaden unserer Zeit, nämlich der sogenannte Neonomadismus. Und kurz gesagt ist das eigentlich eine Lebensform, die sich aus der Motivation entwickelt, Arbeit und Privatleben neben stetiger Reisebewegung gleichberechtigt im Alltag zu vereinen und damit ein großmögliches Level persönlicher Entfaltung zu erreichen. Wichtig zu betonen dabei ist, dass der Neonomadismus keine starre Lebensform ist. Sie ist sehr dynamisch und es gibt auch keine eindeutig offizielle Definition. Grundsätzlich gilt aber, es ist ein ortsungebundener, multilokaler Lebensstil, also kurz gesagt der digital-nomadische Lifestyle. Der bezieht sich dann auf multiflexible Digitalarbeiten, zum Beispiel Jobnomaden, Remote-Worker, globale Nomaden, Neonomaden oder auch Arbeitnehmer-Selbstständige. Der Neonomadismus wird auch oft als Synonym für digitalen Nomadismus genannt. Der setzt sich halt zusammen aus der Mobilität und der Unabhängigkeit, was sich dann im Thema Reisen wiederfinden lässt, und der Vernetzung und dem Unternehmergeist, was sich in der Arbeit wiederfinden lässt.
Ja, das hört sich ja sehr interessant an, aber wie fügen sich diese ganzen Aspekte denn alle zusammen zum Neonomadismus?
Also es ergibt sich ein bestimmter Kreislauf, auf der einen Seite mit der Mobilität, die bezieht sich halt auf das Pendeln über eine weite Distanz und einen gewissen globalen Bewegungsdrang und einer virtuellen örtlichen und zeitlichen Unabhängigkeit und der Unabhängigkeit bezogen auch auf die Freizeit, zum Beispiel im Treffen von Entscheidungen und halt der Flexibilität bezogen auf Ort und Zeit. Auf der anderen Seite steht dann der Punkt der Vernetzung, also zum Beispiel der Austausch von Wissen und Know-how und auch einer Verbundenheit mit Gleichgesinnten, zum Beispiel durch Coworking. Und natürlich auch der Unternehmergeist, der bezieht sich auf halt berufliche Selbstständigkeit, dem Aufbau von seinem eigenen Business oder auch die Übernahme von Verantwortung, zum Beispiel von Projekten.
Gibt es denn eigentlich da eine übergeordnete Sache, die alles so miteinander in Verbindung setzt?
Ja, das ist die Neugier. Die steht quasi zwischen dem Reisen und dem Arbeiten und ist sowas wie das verbindende Element von den ganzen Punkten. Ich finde, die Neugier ist da was ganz Wichtiges, denn man kann sagen, dass die Neugier etwas ist, was der Mensch, der sich für den Neonomadismus entschieden hat, zwingend braucht, weil wenn man so lebt, dann muss man sich viel mehr mit seinem Leben auseinandersetzen. Da kommen wir auch später nochmal genauer darauf zu sprechen. Und dieses Interesse daran, neue Dinge kennenzulernen, sich neue Situationen einzuarbeiten, anzupassen und so, das ist eine super wichtige Grundlage dafür, dass man diesen Lebensstil leben kann und auch Spaß daran hat. Denn nur so schafft man es, im Neonomadismus zu leben.
Also bei mir ist es ja sehr extrem. Ich habe ja tatsächlich alles verkauft und reise halt jetzt seit über 2 Jahren mit meinem Surfbrett und 2 Koffern sozusagen. Aber es gibt halt zum Beispiel auch super viele Kollegen bei uns im Unternehmen, die halt sehr viele Workations machen.
Ja, ihr habt gerade unsere Interviewpartnerin gehört. Sie ist eine Person mit multilokalem Lebensstil, die einen vergleichsweise konservativen Bürojob ausübt. Sie ist multibilingual im Ausland aufgewachsen, hat in Deutschland aber ihr Studium abgeschlossen. Nach dem Studium hat sie erst an einem festen Ort gearbeitet. Allerdings hat das nicht ganz zu ihrer Vorstellung vom Leben und ihren Lebenszielen gepasst. Und dann folgte die Entscheidung zur multilokalen Lebensweise als digitale Nomade. Dementsprechend hat sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Und diesen Schritt dann letztendlich auch zu wagen, hat für sie natürlich auch einiges an Vorbereitungszeit erfordert.
Ich habe dazu im Vorfeld aber auch ungefähr 1 bis 2 Jahre recherchiert, bis ich das ganze Setting so hatte, wie ich das brauchte.
Unsere Interviewpartnerin hat ja ungefähr 1 bis 2 Jahre dazu recherchiert. Aber woher und wie entsteht eigentlich so ein neuer Lebensstil?
Ja, das ist eine interessante Frage. Und zwar ist es so, dass ein Lebensstil sich quasi daraus entwickelt, dass man 3 unterschiedliche Aspekte betrachten muss, die miteinander verstrickt sind und sich gegenseitig beeinflussen. Und zwar ist es einmal das Megatrends, zusammenhängen mit dem Wertewandel und schlussendlich mit dem Lebensstil, der daraus entsteht. Und zwar ist es so, dass Megatrends wie beispielsweise Konnektivität, sprich die Vernetzung durch digitale Kommunikationstechnologien oder auch der Megatrend Globalisierung, also die globale Vernetzung in allen Bereichen wie Gesellschaft, Politik, aber auch Wirtschaft, da eine Rolle spielen. Und ein letzter Megatrend, der auch wichtig ist, ist das Thema Mobilität, sprich, dass man sich immer weiter und einfacher bewegen kann. Und das ist eben so, dass da neue Wertehaltungen entstehen können durch diese Megatrends, sprich die Megatrends beeinflussen gesellschaftlichen Wertewandel. Und dieser Wertewandel führt dann dazu, dass es möglich ist für Menschen, sich individuell weiterzuentwickeln. Da ist dann das Stichwort Individualisierung ganz wichtig. Und diese Individualisierung führt dann eben dazu, dass man Grundlagen entwickeln kann, die eben neue Lebensstile ermöglichen. Und das Ergebnis davon sind dann eben neue Lebensstile, wie eben beispielsweise moderne Nomaden oder wie wir es jetzt in diesem Podcast diskutieren, digitaler Nomadismus. Nochmal zusammengefasst ist es so, dass ein neuer Lebensstil dadurch entsteht bzw. entstehen kann, dass Megatrends zum gesellschaftlichen Wertewandel führen, was wiederum zur Individualisierung führt und schlussendlich ein neuer Lebensstil gebildet bzw. sich entwickeln kann. In diesem Fall ist es eben ein multilokaler Lebensstil, den wir jetzt insgesamt als digitales Nomadentum bezeichnen.
Und nachdem wir nun ausführlich über diese Lebensstile in der Theorie gesprochen haben, werfen wir doch einmal einen Blick auf die Praxis und stellen uns die Frage, wie sich das Leben als digitale Nomade denn eigentlich auf die Lebens- und Arbeitsweise auswirkt. Zum Profil der modernen Nomade gehört, dass sie natürlich digital vernetzt sind. Sie sind technikaffin, leben aber halt oft dieses Leben mit Heimat in der Heimatlosigkeit. Also sie sind nie wirklich sesshaft, dadurch entsteht natürlich ein großer Freundes- und Bekanntenkreis. Gleichzeitig ist dieser aber auch extrem schwer zu halten. Dazu erfahren wir später auch noch ein bisschen mehr. Die Arbeitswelt sieht so aus, dass sie natürlich in der Regel von unterwegs arbeiten. Dadurch entsteht diese 24-7-Mentalität und es gibt keine wirklich klare Trennung von Arbeit und Privatleben. Zum Mindset der modernen Nomade gehört, dass sie sehr weltoffen sind. Sie gehen sehr weltoffen durchs Leben und nehmen die Dinge, wie sie kommen. Sie lieben diese Freiheit und die Abwechslung und sind immer auf der Suche nach etwas Neuem. Zur Kerngruppe der modernen Nomade gehören eine Menschenmenge von knapp 2,2 Millionen und diese sind meist im Alter von 20 bis 45 Jahren und haben ein durchschnittliches Einkommen von etwa 1700 Euro. Diese Menge ist tatsächlich sogar mit einer positiven Wachstumsprognose versehen.
Aber krass, 2,2 Millionen Menschen folgen diesem Lebensstil. Das ist ja fast so viel, wie die Stadt Paris Einwohner hat.
Ja, das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Ja, auf die Lebens- und Arbeitsweise wirkt sich das dann so aus, dass es natürlich neue Bewegungs- und Entscheidungsspielräume gibt. Also wir haben eine Vielzahl an Alternativen zu den bisherigen Strukturen und die Lebensweise und Arbeitsweise als digitale Nomade hat sich so ein bisschen manifestiert. Grundsätzlicher Ansatz ist dabei, dass man reist, um zu arbeiten, aber eben arbeitet, um zu reisen. Also es ist so eine Art Wechselwirkung. Dieses Leben wird eben, wie gesagt, von der Altersgruppe eher von jungen Menschen geführt, die natürlich dieses digitale Know-how und mit dem digitalen Werkzeug aufgewachsen sind. Der multilokale Lebensstil führt dann dazu, dass sich auch das Angebot anpasst. Es entstehen dadurch dann immer mehr Coworking Spaces, wo die Nomaden mit Gleichgesinnten zusammentreffen. Die können sich dann über Ideen und Projekte austauschen. Also da entsteht dann ein sogenanntes Networking-System. Die Arbeit als Nomade kann aber auch anders verlaufen, also sehr kontaktarm beispielsweise sein. Das hängt natürlich dann davon ab, wie der Job und die Einstellung der jeweiligen Person ist. Also auch wenn die Arbeitswelt überwiegend bis ausschließlich online stattfindet, dann sind reale Treffen natürlich nur sehr selten vorhanden.
Ich habe teilweise halt einfach das Gefühl, dass ich das schon sehr, sehr durchdacht mache. Ich auch tatsächlich einen 12 bis manchmal 16 Stunden Arbeitstag habe auf meinem Job und ich halt zum Beispiel nicht in diese digitalen Nomadenunterkünften zum Beispiel absteigen könnte. Also ich könnte niemals irgendwo absteigen, wo zu viel Party herrscht, wo halt irgendwie so ein Coworking Office ist, so dieses quasi dieses klassische vor dem Studium, nach dem Studium, dann macht man ein bisschen Ghostwriting, freelancert man ein bisschen so. Das habe ich immer so das Gefühl, das ist so dieses Ding, wo halt irgendwie, wo so dieser Überbegriff digitale Nomaden drüber ist. Und dann ist es so, ach ja, machst du jetzt wieder Urlaub vom Urlaub oder wie? Und dann wird da halt mal am Tag irgendwie 4 Stunden was gemacht und der Rest ist halt Freizeit. So ist mein Leben halt leider nicht. Wäre cool, ist halt aber nicht so. Ja.
Ja, ein spannender Kommentar, den wir ja gerade gehört haben, da es ja doch eher oft das Bild ist, dass man digitale Nomaden so einschätzt, dass sie eher weniger arbeiten und den Fokus eher auf Freizeit haben. Und bei unserer Interviewpartnerin sieht das ja ganz anders aus. Also sie kombiniert das Leben als digitale Nomade mit einem anspruchsvollen Job, wo sie eben auch lange Arbeitszeiten hat und auch des Öfteren Überstunden leisten muss. Und es ist eben auch ein Job, wie sie meinte, bei diesem Job kann man eben gar keine digitale Nomadin in dem Sinne sein, das würde sonst nicht funktionieren. Aber das werden wir ja auch im weiteren Podcast eben noch kennenlernen, dass sie es selber das eben schafft, digitale Nomadin zu sein und eben einen anspruchsvollen, eher konservativen Job zu kombinieren.
Was mir noch auffällt ist, wenn man sich nochmal die Aussagen von Paul vor Augen führt, dass die Punkte 24-7-Mentalität, die Heimatlosigkeit und natürlich auch die nicht vorhandene klare Trennung von Arbeit und Privatleben ganz zentral auf ein Thema hinauslaufen, nämlich der Grenze zwischen Arbeit und Freizeit beziehungsweise der allgemeinen Grenzung der Arbeit. Früher war es ja so, dass es quasi einen goldenen Käfig gab, der aus festen Arbeits- und Freizeitstrukturen entstanden ist. Der war halt ausgerichtet am normalen Arbeitsverhältnis, also dem klassischen 9-to-5-Job. Und es gab halt keinen Raum für mögliche Anpassungen, für individuelle Bedürfnisse und Entwicklungen. Und heute ist es ja so, dass die Arbeit nicht mehr klar von Freizeit getrennt werden kann. Es kam halt zu einer Entgrenzung der Arbeit, auch durch die ständige Erreichbarkeit und der Einschrumpfung der arbeitsfreien Zeit.
Also ich glaube, mit meinem Job, also ich bin halt einfach irgendwie 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Das wäre aber auch so, wenn ich jetzt in Deutschland wäre. Einfach, okay. Das wäre kein Unterschied.
Ja, interessant bei unserer Interviewpartnerin ist auch, dass sie sagt, dass sich ihre Einstellung zum Arbeiten durch das Leben als digitale Nomadin nicht geändert habe. Sie sagt ja wortwörtlich, es gäbe keinen Unterschied, wie und wann sie erreichbar ist. Offensichtlich hat sich ihre Arbeitsweise geändert, ihr Workload allerdings nicht. Es hat vermutlich mit ihrem anspruchsvollen Job zu tun. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich viele auch zum Leben als digitale Nomade entscheiden, weil sie eben an ihrer Arbeitsweise etwas ändern möchten.
Ja, jetzt stellt sich ja die Frage, wie kam es überhaupt zu dieser Entwicklung, beziehungsweise was sind die ausschlaggebenden Punkte dafür, dass Arbeit und Freizeit verschmelzen können? Da ist ein Punkt, der mir jetzt gerade direkt in den Sinn kommt, ist einmal, dass wir momentan ja auch einen Arbeitnehmermarkt haben, sprich Unternehmen bieten ihren Angestellten mehr Freiraum auf zeitliche und örtliche Gestaltung ihrer Arbeit, weil eben Arbeitnehmer in der Lage dazu sind, auch diese Forderungen stellen zu können.
Also möchte ich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten frei sein zu reisen und so, das ist ja wie ein Stück weit Bezahlung. Das ist ja wie Unternehmen jetzt sagen, oh cool, wir haben einen Kicker da stehen und bieten euch eine Obstschale an, ja, so herzlichen Glückwunsch.
Ja, ich finde auch, das ist eine spannende Thematik, weil früher wäre es auch undenkbar gewesen, als Arbeitnehmer solche Anforderungen zu stellen wie, ja, ich möchte soweit es geht frei reisen, um zu arbeiten, von wo ich möchte und zu sagen, entweder ihr möchtet mich halt oder ich suche mir woanders meinen Job, weil auch heute in Zeiten des Fachkräftemangels und wie sich ja auch die Einstellung zur Arbeit extrem wandelt, wird es dann halt auch deutlich einfacher oder überhaupt realistisch, dass halt Arbeitgeber solche Möglichkeiten ins Jobprofil aufnehmen oder halt versuchen, es den Arbeitnehmern zu ermöglichen. Also es ist so gewisserweise so ein bisschen so ein Geben und Nehmen.
Ja, auch hier wird ja wieder dieser Wertewandel sichtbar. Also Lebenssinn, Selbstverwirklichung und auch die Lebensqualität werden ArbeitnehmerInnen halt immer wichtiger. Und da hilft halt so ein Tischkicker und eine Obstschale nicht mehr viel, um den individuellen Zielen und Bedürfnissen der einzelnen Lebensstile bzw. den Lebensstil als digitale Nomade überhaupt gerecht zu werden. Weitere Gründe zur Verschmelzung von Arbeit und Freizeit ist zum einen, dass auch eben atypische Beschäftigungsformen zunehmen, also nicht mehr diese herkömmlichen 9-to-5-Jobs, die du eben schon mal angesprochen hattest. Zudem ist eben, dass auch Emotionen, Subjektivität und natürlich auch Kreativität ja Teil der Arbeitswelt werden und somit das weiter immer verschwimmt und eine klare Linie gar nicht mehr gezogen werden kann. Hinzu kommt speziell jetzt auf den Lebensstil digitale Nomaden, dass sie einen Arbeitsplatz haben, der quasi immer direkt in ihrer Hosentasche ist, was wir auch schon mal am Anfang angesprochen hatten, dass eben das Smartphone oder Laptop immer dabei ist und somit auch Mailverkehr quasi immer einzusehen ist und man Privates und Geschäftliches nicht mehr klar trennen kann. Und oft sind eben auch die Arbeitszeiten nicht mehr klar definiert. Angestellte haben einfach auch die Freiheit, sich Arbeitszeiten selbst einzuteilen, bis auf eben diese bestimmten Kernarbeitszeiten, die natürlich immer noch gewährleistet werden müssen durch die Arbeitnehmer. Und das spielt dem Lebensstil der digitalen Nomaden natürlich zu, wie man auch im folgenden Ausschnitt unserer Interviewpartnerin hören kann.
Wenn ich halt irgendwie in der Karibik bin und halt, dann muss ich zwar um 5 Uhr morgens aufstehen, um eine einigermaßen Kernarbeitszeit zu haben, weil ich halt immer sehr, also viele Meetings habe. Dann habe ich aber dann trotzdem mit der Zeitverschiebung so manchmal um 2 Uhr frei und kann dann noch Ausflüge machen.
Ja, und häufig wird dieser Effekt der Verschmelzung von Arbeit und Wirtschaft ja als etwas grundsätzlich Negatives angesehen.
Aber ist das denn wirklich so?
Nein, es ist nicht ausschließlich negativ zu bewerten, wie man auch gut an den Aussagen unserer Interviewpartnerin erkennen kann. Das Ganze wird aber auch Work-Life-Integration genannt und es gibt halt auch Perspektiven und Situationen, in denen die Verschmelzung als vorteilhaft angesehen werden kann. Zum Beispiel bedeutet das Ganze ja mehr Flexibilität und Autonomie für eine Person und viele können dadurch ihre Arbeit mehr an ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen und haben dadurch die Freiheit, ihre Aufgaben zu erledigen, wann es für sie am besten passt. Und das sehen wir auch sehr gut an unserer Interviewpartnerin, wie ich finde. Das ist für sie was sehr, sehr Gutes.
Also für mich ist einfach diese Möglichkeit, nicht in Office gehen zu müssen. Also wenn halt echt so ein guter Tag fängt bei mir an, ich stehe halt morgens auf, ich trinke schon mal einen Kaffee in der ersten Sonne, dann fahre ich an den Strand, dann gehe ich am Strand laufen, dann sitze ich da noch ein bisschen, trinke noch einen zweiten Kaffee und dann ist es halt so, ich meine, bei uns fangen die meisten, da ist halt ein Tech-Unternehmen, ne? Da ist niemand vor 11 wach. Und dann setze ich mich halt, dafür geht es halt ein bisschen länger und dann setze ich mich halt um 10 oder so an Schreibtisch, klappe halt den Laptop auf und dann habe ich aber halt schon 3 Stunden was.
Also wir hören, das ist halt etwas, was das Leben als digitaler Nomaden stark vereinfacht und auch ein bisschen eine gewisse Grundlage für dieses Leben. Ein Effekt, der sich halt vielleicht ein bisschen auch automatisch entwickelt hat. Aber auch zur Arbeitszufriedenheit kann man vielleicht noch was sagen. Das erkennt man, finde ich, auch gut an unserer Interviewpartnerin. Wenn Menschen die Kontrolle über ihre Arbeitszeit haben, kann das halt zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und damit halt zu besseren Arbeitsergebnissen führen. Aber, und das müssen wir auch erwähnen, es gibt halt auch viele negative Aspekte. Grundsätzlich ist es aber so, dass das Ganze halt sehr individuell ist, was wir aber auch schon ganz am Anfang geklärt haben, dass das halt auch ein Teil vom digitalen Nomadismus ist und halt von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich. Grundsätzlich ist der Aspekt, wie man seine Arbeit und Freizeit in seinem Leben vereint, sehr wichtig für die mentale Gesundheit und dem Wohlbefinden. Und es ist wichtig, eine Balance zu finden, die dem eigenen Körper und Geist gut tut. Und das Ganze sollte man auch nicht unterschätzen. Oft denkt man, wenn man als digitaler Nomade arbeitet, dass man halt weniger Arbeit hat und mehr Freizeit und dadurch, dass sein Leben auch deutlich entspannter wird. Aber das sehen wir auch an unserer Interviewpartnerin. Die Realität ist oft auch eine ganz andere.
Mir ist es halt auch einfach wichtig, trotzdem, ich sage jetzt mal, Karriere zu machen.
Von Mensch zu Mensch ist dieses Thema also sehr unterschiedlich zu betrachten. Bei unserer Gesprächspartnerin ist es das Ziel, Karriere zu machen, trotz des multilokalen Lebensstils. Sie investiert also auch sehr viel. Also ein 12- bis 16-Stunden Arbeitstag kann auch öfters mal vorkommen, um dieses Ziel von der Karriere eben zu erreichen.
Also ich muss sagen, es ist tatsächlich auch anstrengend manchmal, dass viele reisen.
Tja, wie alles im Leben hat dann auch das Leben als digitale Nomade seine Downsides, wie sie sagt. Einige Probleme hat sie uns sogar in unserem Gespräch genannt.
Man muss sich halt auf eine neue Kultur einstellen, auf eine neue Sprache. Das sind einfach so Sachen wie, wo ist der nächste Supermarkt? Ja, man macht da ja nicht Urlaub. Und das ist super anstrengend, das frisst Kapazitäten. Ich reise dann halt auch viel am Wochenende und so. Es gibt aber auch Energie. Und was auch eine Downside ist, es ist halt super schwer, einen stabilen Freundeskreis zu haben.
Ja, ich finde vor allem für das Problem mit dem Freundeskreis ist es schwierig, da ist es besonders schwer, eine Lösung zu finden. Generell die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben ist immer eine sehr individuelle Entscheidung, wie ich finde. Es gilt natürlich auch besonders fürs Reisen. Man kann diesen Lebensstil insgesamt ja trotzdem als sehr aktive Lebensgestaltung bezeichnen. Also es ist sehr eigenbestimmt im Vergleich zu klassischen Lebensformen und das muss man natürlich auch mögen, haben wir ja gerade schon über Flo gehört. Gleichzeitig ist es eben ein enormer Aufwand, der halt für das viele Reisen aufgebracht wird. Allerdings hat dieser auch einen hohen Payoff, wie sie sagt, denn man kann die Reise halt auch als Ziel sehen und ständig neue Eindrücke gewinnen. Aber all das funktioniert eben nur, wenn man diesen Stil als eine Belohnung sieht, anstatt einer Belastung.
Ja, neben dem Reisen der Anstrengung gibt es natürlich auch rechtliche Rahmenbedingungen, die beachtet werden müssen, die anstrengend sein können. Es ist eben so, um einen multilokalen Lebensstil führen zu können, müssen rechtliche Rahmenbedingungen beachtet werden, wie unsere Interviewpartnerin eingangs auch schon erwähnte. Also Nomaden der digitalen Ökonomie haben viele Unsicherheiten bezüglich ihrer Zukunft, da es noch keine vertrauensschaffenden Regeln gibt. Außerdem haben sie sozialpolitische Herausforderungen, eben politisch und aber auch welche Tarifpartner sie haben bezüglich ihrer Arbeitsverträge. Zudem ist es schwer, rechtliche Rahmenbedingungen für digitale Nomaden ausfindig zu machen generell beziehungsweise genau festzuhalten. Aber unsere Interviewpartnerin konnte uns einen kurzen Einblick in diese Welt ermöglichen.
Ja, ich überlege gerade mal. Also ich meine, die rechtlichen Rahmenbedingungen, das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Also es gibt ja Länder, die befeuern sogar dieses digitale Nomadentum, wie beispielsweise Dubai. Da gibt es halt richtige digitale Nomadenvisa. Da muss man dann kein, oder auch irgendwie, ja, also sämtliche, also da gibt es relativ viele Länder in der Region. Da muss man dann halt auch keine Steuern zahlen in diesem Bereich, so die sagen, hey, deinem Unternehmen passiert auch.
Rechtliche Rahmenbedingungen sind also länderabhängig und auch es ist generell ein sehr dynamisches Thema, wo noch viel auf Neuland ist. Und ein weiteres großes bzw. präsentes Problem, auf das wir noch eingehen wollen, ist für digitale Nomaden eben die Adressbildung.
Ja, du sagst es, was ein großes Problem als digitale Nomadin ist, dass man halt wie gesagt keinen festen Wohnsitz hat und damit auch keine feste Adresse. Eine feste Adresse ist aber halt eine wichtige Grundlage für viele Dinge. Zum Beispiel für offizielle Papiere, zum Beispiel staatliche Dokumente wie einen Personalausweis, wo eine Adresse draufstehen muss, einen Reisepass oder Steuerunterlagen, die halt dann keine feste Adresse enthalten können, wenn man keine hat. Außerdem wird zum Beispiel auch ein Wohnsitznachweis benötigt, um zum Beispiel Versicherungen abzuschließen. Aber auch schon bei ganz einfachen Dingen wie Posten und Lieferungen ist eine feste Adresse oft wichtig, zum Beispiel für private oder geschäftliche Unterlagen etc. Und auch im Finanz- und Rechnungswesen zum Beispiel sind Festadressen wichtig, zum Beispiel bei Banken, um halt eine Kontoeröffnung zu machen oder das Konto zu verwalten. Oder allein auch, wenn man eine Kreditkarte beantragen möchte. Grundsätzlich gibt es ja zum Beispiel auch Postfächer oder temporäre Adressen, aber das hilft einem halt auch nicht immer weiter, ist nicht immer verfügbar und wird auch nicht von jedem Institut angenommen. Zum Beispiel beim Thema Krankenversicherung gibt es aber schon eine gute Lösung. Es gibt zum Beispiel die Auslandskrankenversicherung, mit welcher man dann auch im Ausland krankenversichert ist.
Ja, bis jetzt haben wir über die Arbeits- und Lebensweise des digitalen Nomadentums geredet und wollen jetzt im folgenden Teil darauf eingehen, wie dies Einfluss auf die Stadtentwicklung nimmt, beziehungsweise was wichtig zu beachten ist im Kontext dieses wichtigen Themas. Ja, aktuell ist es da momentan auch so, dass da Städte eher geeignet sind für, wie beispielsweise die Stadt Lissabon. Man muss das da auch erstmal abgrenzen, dass Städte eher gefragt sind als ländlicher Raum, was beispielsweise auch daran liegt, dass Städte moderner und besser ausgestattet sind insgesamt. Sie haben eine bessere Infrastruktur meistens schon gegeben, wie beispielsweise eine Flughafenanbindung. Wichtig ist da vor allen Dingen, dass es eine Anbindung an internationalen Flughafen ist, dass da schon ein aktives soziales Leben herrscht, wo man sich als digitale Nomadin gut eingliedern kann und dass einfach ein räumliches Gefüge schon vorhanden ist, wo digitale Nomaden schnell und einfach bzw. bequem sich eingliedern können und aber schnell auch wieder weg sein können. Im Gegensatz dazu sind dann beispielsweise ländliche und abgeschiedene Orte teilweise im Aufschwung, aber nur, wenn da eben auch sowas wie eine besondere Flora vorhanden ist oder auch besondere natürliche räumliche Gegebenheiten wie beispielsweise Küstenregionen oder so, wo man dann am Meer direkt ist. Aber insgesamt sind da meistens eher große Städte gefragt für dieses Thema.
Bezüglich der Stadt für die digitalen Nomaden werfen wir nun mal einen Blick auf die Zukunft. Was wird auf die beliebten Standorte für digitale Nomaden denn zukommen? Die Auswahl des Arbeits- und Lebensortes geschieht natürlich meist nach Standortfaktoren. So ergibt sich, dass bereits einige Orte als Hotspots für digitale Nomaden gelten. Darunter könnte man zum Beispiel das eben angesprochene Lissabon zählen, aber auch Phuket in Thailand oder Bali. Diese Orte eignen sich besonders gut zum Leben und arbeiten eben ohne diesen festen Wohnsitz. Diese Standortfaktoren entstehen nach wichtigen Faktoren, die die digitalen Nomaden eben als Ansprüche an ihre Zielorte haben. Darunter zählen politische, soziale, finanzielle Faktoren, darunter beispielsweise, dass die Lebenshaltungskosten wichtig sind, also dass sie niedrig sind, um eben den finanziellen Vorteil zu haben. Gleichzeitig aber auch freizeittechnische Faktoren oder infrastrukturelle Faktoren. Zu denen gehört natürlich vor allem die stabile Internetanbindung, aber auch Fortbewegungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben angesprochene Anbindung zum Flughafen oder aber auch kurze Fußwege, die auch natürlich sehr cool sind zu haben. Mögliche Arbeitsplätze sind dafür auch wichtig, aber halt allem voran auch eine digitale Nomaden-Community zum Networken.
Und ab und zu gehe ich dann halt auch mal in Cafés, also ich gehe halt auch in so, ich habe auch manchmal einen Coworking-Space, je nachdem, um da halt irgendwie so ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Aber meistens bin ich auch tatsächlich an solchen total abgelegenen Dörferorten, also ich bin wenig in großen Städten, da gibt es das gar nicht, da setze ich mich dann halt in Café. Ja, Internetverbindung muss halt stimmen. Also ich wähle halt auch die Orte nach der Internetverbindung, sage ich ganz ehrlich.
Tja, und interessant bei unserer Interviewpartnerin ist, dass sie eben nicht im Hotspot sich aufhält, hat diesen aber in erreichbarer Nähe. Somit hat sie eine stabile Internetanbindung und grundsätzlich auch eine infrastrukturell gute Anbindung, eben mit dem angesprochenen Flughafen, der in erreichbarer Nähe ist. Und die Sicherheit gilt für sie als einer der wichtigsten Faktoren. Die Sicherheit bringt dabei Wohlbefinden und das Gefühl von Entspannung, vielleicht auch eine Art von Heimat, dass man sich nicht irgendwie stressen muss. Auch hat sie uns erzählt, dass sie manchmal an Orten sich wiederfand, an denen sie sich gedacht hat, hier fahre ich aber kein zweites Mal hin.
Du hast ja gerade schon die Lebenshaltungskosten angesprochen, vielleicht einer der wichtigsten Punkte sogar. Und da fällt mir noch direkt ein wichtiges Stichwort zu ein, nämlich Geo-Arbitrage. Das Prinzip dahinter ist, dass man das Geld in Ländern mit einer starken Währung verdient und in Ländern mit einem vergleichsweise niedrigen Lohnniveau und damit halt auch verbundenen niedrigen Lebenshaltungskosten ausgibt. Grundsätzlich spart das Ganze einfach gesagt Geld, beziehungsweise es ist eher so, dass man mit einem vergleichsweise geringen finanziellen Aufwand ein deutliches Mehr an Lebensqualität erzielen kann. Also möglicherweise kann man dadurch auch einen höheren Lebensstandard leben als in seinem eigentlichen Herkunftsland. Ein hoher bestimmter Lebensstandard bedeutet nämlich in vielen Ländern ein erheblich niedrigerer finanzieller Aufwand als in dem Land, in dessen Währung man das Geld halt verdient. Das Ganze machen sich halt viele Digitalnomaden zu nutzen und wird auch in vielen dieser merkwürdigen, aber weit verbreiteten Ratgebern, die dann oft von digitalen Nomaden für digitale Nomaden geschrieben sind, empfohlen. Weil es gibt ja viele Menschen, die leben als digitale Nomaden und verdienen dann auch damit ihr Geld, anderen Menschen das in Anführungszeichen perfekte Leben als digitale Nomade beizubringen. Das Ganze ist aber häufig nicht ganz durchsichtig. Oft kann man da auch schon von einem Schneeballsystem reden und hat halt einen schlechten Beigeschmack. Aber das Ganze ist nochmal ein ganz anderes, weiteres Thema, was sich auch sehr groß entwickelt.
Jede Person setzt also die Gewichtung anders bei den Standortfaktoren und setzt eben andere Prioritäten, wie man auch im folgenden O-Ton hören kann.
Stimmt, also ich könnte jetzt zum Beispiel, wie gesagt, nicht in einem Hostel absteigen oder in irgendeinem Partyhotel. Also es muss halt alles passen. Es muss irgendwie, ein Supermarkt muss in der Nähe sein. Manchmal, je nachdem, wo ich bin, nehme ich mir halt auch einen Mietwagen, weil man manches halt einfach gar nicht ohne machen kann. Solche Sachen. In Europa ist es natürlich wesentlich leichter.
Ja, also wie wirken sich diese unterschiedlichen Aspekte eben auf Städte aus? Da gibt es auf der einen Seite positive wie negative Aspekte. Positiv ist es beispielsweise auch, dass finanzielle Zuflüsse durch digitale Nomaden generiert werden in Form von Steuern oder auch anderem Konsum, der innerhalb der Stadt oder des Ortes stattfindet. Diese finanziellen Zuflüsse können natürlich auch dazu führen, dass eine Stadt wachsen kann, also diese finanziellen Vorteile intelligent nutzt und beispielsweise auch dadurch, dass mehr digitale Nomaden sich dort ansiedeln, dass die Stadt an Popularität zunimmt und das Image sich einfach vielleicht auch verbessert und bekannter wird, was natürlich im Endeffekt dann wieder dazu führt, dass Wachstum und finanzieller Zufluss generiert wird. Darüber hinaus bringen digitale Nomaden eben auch neues Leben in Städte und Regionen, was ja vielleicht auch dazu führen kann, dass da einfach mehr Leben vorhanden ist und dies wird allen voran eben durch die Arbeit, die sie dort dann ausführen, geprägt oder auch das Konsumverhalten. Und dahin lassen sich dann eben Städte auch weiterentwickeln. Neben den positiven Faktoren, die sich auf eine Stadtentwicklung auswirken können, gibt es natürlich auch negative ja, Auswirkungen durch das digitale Nomadentum. Das kann einerseits darin bestehen, dass Städte überlaufen werden, wenn sich zu viele Nomaden dort ansiedeln, was dazu führen könnte, dass die eigene Bevölkerung in der Stadt ja ein bisschen vertrieben wird, beziehungsweise vom Wohnungsmarkt vertrieben wird, dadurch, dass Nomaden meistens dann auch in Ländern sich ja ansiedeln, wo sie verhältnismäßig gut verdienen und dadurch auch mehr Geld für Wohnungen ausgeben können, wodurch der Wohnungsmarkt dann teurer wird und für die einheimische Bevölkerung im Verhältnis eher geringere Chancen bestehen, sich diese teuren Mieten zu leisten zu können. Zudem können dann auch natürlich Lebenserhaltungskosten steigen, was alles so einen negativen Effekt hätte auf die Bevölkerung, die dort eigentlich lebt und auch so ein bisschen dieses städtische Leben dann zerstören würde. Weil natürlich auch die einheimische Bevölkerung dafür zuständig ist, dass diese Stadt in irgendeiner Art und Weise natürlich auch funktioniert. Eventuell ist es dann eben so, dass diese Verdrängung dazu führen kann, dass auch einheimische Arbeitskräfte eben vom Markt verdrängt werden. Da muss man dann eben als Stadt gucken, wie man entsprechend handelt, dass man dies verhindert und eben die positiven Auswirkungen überwiegen und negative Auswirkungen quasi vermieden werden beziehungsweise auch in gewisser Weise ja gesteuert werden. Ja, nachdem wir jetzt diese positiven, negative Aspekte aufgezählt haben, können wir jetzt eigentlich auch schon darüber reden, wie solche Hotspots, also solche Städte, damit umgehen sollen mit diesem digitalen Nomadismus und ja, wie man eine nachhaltige Stadtentwicklung daraus denn entwickeln kann.
Genau, und diese Handlungsempfehlungen können vor allem so sein, dass sie die Regulierung der Zuwanderung von den digitalen Nomaden eben genauer beleuchten. Das heißt, die eigene Bevölkerung, die ortsansässige Bevölkerung, der müssen eben genügend Perspektiven vorbehalten werden, speziell auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Darüber hinaus kann man Handlungskonzepte entwickeln, die die Kontrolle über die Entwicklung behalten. Das heißt, vielleicht versuchen, die Steuern oder das Wohnraumpensum zu regulieren, sodass es eben auch für neu entstehende Hotspots und Orte mit ansteigender Entwicklung eine regulierbare Entwicklung gibt.
Dann hat man auch so ein bisschen das Gefühl, alles ist möglich. Also das ist schon ganz cool. Und auch gerade, wenn man dann halt, ich weiß nicht, ich finde, also mir gibt es halt super viel Energie. Das sind so große Städte wie New York oder so, aber das sind auch einfach irgendwie so Dschungellandschaften in Costa Rica. Wenn ich da durchfahre, dann denke ich schon manchmal so, geil, mein Leben ist geil. Und ich bin wahnsinnig dankbar und wahnsinnig privilegiert, dass ich das machen darf. Und das ist wirklich richtig cool. Und natürlich vermisse ich es manchmal gerade so in der Weihnachtszeit oder so, halt irgendwie einfach so ein Zuhause vielleicht zu haben. Aber man wird auch super anpassungsfähig, dass man sich sehr schnell sehr wohl fühlt. Also man stellt sich da total schnell drauf ein, dass man sich da sehr, und man weiß auch, was man so dabei haben muss. Zum Beispiel, ich habe immer eine French Press dabei.
Zum Abschluss kann man, glaube ich, sagen, was bei dieser Entwicklung bzw. Entscheidung zum Leben als digitale Nomadin wichtig ist, dass das schon eine befreiende Erfahrung sein kann, wenn man aus dem gewohnten System ausbricht und diesen in Anführungszeichen Schrecken verliert, dass man plötzlich halt nicht mehr Teil des auf den ersten Blick normalen gesellschaftlichen Systems ist. Und wie man auch an der Aussage unserer Gesprächspartnerin gehört hat, ist diese Kombination von Leben in Städten wie New York oder das Leben in einer Dschungellandschaft zusammen mit der Möglichkeit, dass man halt nicht an einem Ort gebunden ist und man keine Probleme hat, in seinem ganzen Leben die ganze Welt zu sehen, schon was sehr, sehr Cooles werden kann. Und ich glaube, wenn man dann bemerkt, ich habe keine feste Adresse, keine Rentenversicherung und dann die Erkenntnis bekommt, aber hey, ich bin trotzdem noch am Leben und ich verdiene mein Geld und mir geht's gut, dass das auch so ein bisschen befreiend sein kann. Und vielleicht wurde mit dem Podcast dieses ganze Thema mal ein bisschen entschlüsselt und auch dadurch unsere direkte Gesprächspartnerin die Thematik grundsätzlich beleuchtet. Und ja, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen eine Einladung für eine Reflexion über die Freiheiten, die man eigentlich jenseits seiner traditionellen Strukturen im goldenen Käfig halt haben kann.
Zu guter Letzt gilt es dann auch noch ein paar Leuten zu danken. Ich bedanke mich vor allem bei meinen beiden Mitpodcastern Lars.
Jo, danke dir auch.
Und Flo.
Das hat Spaß gemacht.
Aber natürlich auch bei unserer Seminarleitung in Person von Frau Buzin und unserer Interviewpartnerin. Natürlich danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast und teilt uns euer Feedback mit einem Kommentar mit.
Hey Jungs, ich habe gerade noch einen guten Witz. Warum haben digitale Nomaden immer gute Laune? Weil sie nie im Stau stecken, sondern höchstens im Datenverkehr.
Ja, an der Stelle, ich habe gerade gelesen, mein Flug nach Lissabon geht jetzt auch. Ich mache mich nochmal auf den Weg, ne?
Lars, wo geht's für dich jetzt hin?
Ach, komm, für mich geht's in die Mensa bei horrenden Preisen.